Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Es wird ruhiger im Iran, zumindest klingt das so. Sicherheitsleute sollen die Proteste in vielen Städten und Provinzen blutig niedergeschlagen haben. Die Bilanz bisher seit Ende Dezember: 21 Menschen wurden getötet, 3.700 Menschen wurden festgenommen. Nach offiziellen Angaben sollen die meisten aber auch wieder frei sein. Stefan Ort ist Journalist und Autor. Er hat den Bestseller Couchsurfing im Iran geschrieben und jetzt auch ein Bildband veröffentlicht: Der Iran, 1001 Widerspruch. Stefan, du warst zweimal für längere Zeit im Iran, hast 3 Monate bei Menschen gewohnt und auf deren Sofa geschlafen, Couchsurfing halt. Hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen? Was erzählen sie so über die Lage?
Ja, ich habe noch ganz viel Kontakt zu Leuten dort. Natürlich immer über Telegram und über Facebook bleibt man da in Kontakt. Also das sind so 5, 6 Leute, mit denen das noch ganz regelmäßig ist. Ich habe niemanden dort, der jetzt direkt teilgenommen hat an den Protesten. In Teheran war jemand, der kannte halt Studenten dann schon, die da auch mit dabei waren. Aber es waren ja auch viele Leute jetzt nicht, die bei der grünen Revolution oder bei der grünen Bewegung damals vor 8 Jahren dabei waren, sondern es war eine andere Gruppe, eher die Arbeiterklasse. Klasse sozusagen. Und ich habe also auf meinen Reisen mit vielen gesprochen, die eben mit dieser grünen Bewegung zu tun hatten, und habe da auch sehr stark so einen Frust rausgehört oder eigentlich eine Angst, dass sie erstmal so traumatisiert sind, dass sie zunächst nicht wieder rebellieren würden.
Also die grüne Welle, nur kurze Erklärung, 2009, da sind nach den Wahlen und nachdem der ehemalige Präsident Ahmadinejad wiedergewählt wurde, sind tausend auf die Straße gegangen und haben gefragt, wo ist meine Stimme? Es gab viele Tote und viele damalige Protestler, vor allem viele Studenten sind ja auch immer noch im Gefängnis oder deren Schicksal ist unklar. Du sagst, die Menschen haben schon damals, als du unterwegs warst im Iran, viel geklagt. Was ist so der Hauptaspekt, wo die Menschen sagen, boah Gott, das geht nicht? Weil meine Mutter zum Beispiel, die war vor kurzem im Iran und die meinte, alles sei so teuer. Teilweise kosten Dinge mehr als hier.
Genau, das ist ganz sicher der Hauptpunkt, dass die Gehälter nicht unbedingt steigen, dass die Inflation sehr hoch ist. Es waren ja auch die Preise für Eier, die teilweise sozusagen mit ausschlaggebend waren für die aktuellen Proteste, die plötzlich schlagartig total nach oben gingen. Es ist auf jeden Fall zentral die Wirtschaftslage und das Gefühl, dass es eigentlich seit dem Atomdeal aufwärts geht mit der Wirtschaft im Land, aber die einfachen Leute nichts davon mitkriegen, dass es in ihrem Privatleben einfach nicht ankommt und dass sie das Gefühl haben, dass sich eher die Regierung da bereichert. Auch natürlich ein gewisser Frust mit Rouhani, der sehr eloquent auftritt und schöne Dinge sagt und verspricht, sicher auch die richtigen Ansichten hat, aber auch nicht so viel durchsetzen kann, dass sich wirklich spürbar was ändert. Man merkt einfach nicht in den letzten 3, 4 Jahren, dass sich genug tut für die Ansprüche der Leute. Man muss natürlich auch wieder sagen, dass sich was getan hat, dass die Lage besser ist als unter Ahmadinejad und dass es schon Hoffnung gibt, dass sich da etwas stabilisiert.
Das sind auch die Rückmeldungen, die du von deinen Kontakten bekommst, die du im Iran kennengelernt hast. Hat es dich überrascht, dass die Menschen dann wieder auf die Straße gehen? Weil du hast ja gesagt, die Leute, die du getroffen hattest, die Teil der grünen Welle waren, die waren irgendwie dann auch müde oder ja frustriert, dass es so blutig niedergeschlagen wurde, dieser Aufstand. Hat dich das trotzdem dann irgendwie überrascht, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen?
Ja, es hat mich schon ein bisschen überrascht, weil natürlich auch das was ganz anderes ist, als in Deutschland für ein bisschen mehr Lohn zu demonstrieren oder so. Die Leute riskieren wirklich ihr Leben, das muss man sich vergewärtigen. Und wir haben es gehört, 21 Tote, 3.700 Verhaftete, das sind wahnsinnige Zahlen. Und diese Gefängnisse dort sind auch wirklich kein Spaß. Also das ist ein ganz ernsthaftes Risiko, das die Leute eingehen. Und dadurch ist klar, dass sie sehr verzweifelt sein müssen oder dass das ihnen sehr ernst ist damit, dass sie einfach bereit sind, da ihr Leben zu riskieren für diese Sache.
Wann hast du denn so das erste Mal gedacht, Alter, das kann doch nicht sein?
Das ging... Eigentlich ging das sehr schnell, das war ungefähr 5 Stunden nach der Landung. Also ich bin mitten in der Nacht angekommen, die Flüge sind immer katastrophal nächtlich dort, wenn man ankommt. Und um 7 Uhr morgens stand ich dann schon bei Couchsurfing-Gastgebern im Gebirge im Norden Teherans und wir sind losspaziert und waren im Schnee. Die Frauen haben ihre Kopftücher abgenommen und wir sind auf Plastiktüten im Schnee irgendwie da den Berg runtergeschlittert. Und das war schon mal komplett neben meinem Bild des Iran, wo man irgendwie Wüsten eher vermutet. Und ja, ab 2000 Meter Höhe gilt die Kopftuchpflicht nicht mehr, sagen die jungen Iraner zumindest.
Zumindest wird sie da wahrscheinlich weniger geahndet. Also es gibt ja eine Kopftuchpflicht für Frauen da und ein paar Stunden nachdem du da warst, war das der erste Regelbruch. Gab es denn irgendwie einen Regelbruch, der dich am meisten so richtig gewundert hat?
Ja, auf der ersten Reise, also ich war 2 Wochen unterwegs, ich kam wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus und habe gedacht, das wird irgendwie eine Reise zu religiösen Sehenswürdigkeiten und interessante Architektur, hatte aber dann die ganze Zeit eben mit Leuten dort zu tun und das war eigentlich eher Fear and Loathing in den Iran. Also ich habe da 2 Studentinnen getroffen, mit denen ich dann tagelang irgendwie durch den Westen, durch Kurdistan gereist bin und wir haben abends Horrorfilme geguckt, es wurde gekifft und Alkohol konsumiert und es war also eine komplett andere Erfahrung. Sehr klaustrophobisch auch teilweise, weil man immer Angst haben muss, erwischt zu werden.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist alles verboten. Erstens, Couchsurfing ist sowieso im Iran verboten. Dann darfst du mit 2 Frauen, mit denen du nicht verheiratet bist oder irgendwie verwandt, ja auch nicht draußen abhängen. Kiffen ist verboten und Alkohol sowieso.
Genau, und das alles zusammen, das war meine erste Woche Iran sozusagen.
Oh mein Gott.
Also da habe ich gemerkt, also irgendwas ist an diesem Land komplett anders, als man so denken würde. Und in dem Moment habe ich eigentlich auch entschieden, dass ich da unbedingt ein Buch drüber schreiben muss. Das weiß man nicht bei uns zu Hause, das muss mal erzählt werden.
Mit welchen Tricks schaffen das denn die Iraner, sich diese Freiheiten zu nehmen?
Also grundsätzlich ist natürlich erstmal, gibt es wirklich 2 Welten. Die öffentliche Welt, wo man sich wirklich an die Regeln hält und versucht, nicht aufzufallen. Und dann die private Welt, sobald die Tür zu ist, das ist eben auch so eine Absurdität, sobald die Tür zu ist, gilt mehr Freiheit als draußen. Und da hat die Staatsmacht sozusagen keinen Zugriff. Man muss immer noch sehr aufpassen. Also wenn jetzt 10 Leute laut eine Party feiern in der Wohnung, die Nachbarn könnten das auch mitkriegen und das wäre dann nicht so gut. Das ist die eine Sache eben zu Hause und die andere Sache ist natürlich im Digitalen findet man auch viel mehr Freiheiten. Da gibt es Möglichkeiten, die es einfach vor 15 Jahren noch nicht gab. Männer und Frauen können sich da finden und flirten und irgendwie verabreden. Man kann auf Kanälen wie Telegram fühlt man sich relativ sicher, dass dort niemand mithört. SMS sind was anderes, da würde man jetzt keine brisanten Dinge schreiben oder bei Telefongesprächen auch nichts besprechen in der Art. Aber bei Telegram ist man sich relativ sicher, dass das geht. Und so finden die Leute immer wieder ihre Schlupflöcher, um eben doch diese Freiheiten zu haben, die irgendwie auch natürlich sind.
Telegram ist ein Messenger-Dienst, quasi wie WhatsApp, kann man ja eigentlich sagen.
Genau, ja.
Welches Bild in eurem Bildband, würdest du sagen, beschreibt irgendwie am besten, wie sich Iraner diese Freiheit wiederholen?
Also es gibt auf jeden Fall ein Foto, das habe ich gemacht, von einer Frau in einem Hotelzimmer, die Wasserpfeife raucht und eben kein Kopftuch trägt und nur so einen Trägertop anhat. Man sieht aber ihren Kopf nicht, da ist dann halt komplett Rauch im Gesicht, was natürlich Absicht ist, auch dass es so fotografiert ist, weil man so jemand eben nicht zeigen will. Und das wäre vielleicht so eine Situation, die einfach zeigt, es war so ein Treffen mit mehreren Leuten in meinem Hotelzimmer in dem Fall und man musste sich so ein bisschen reinschleichen und alle kamen so nacheinander da rein. Aber dann hatten wir auch das Gefühl, dass da keiner mitkriegt, dass wir jetzt da eine kleine Party feiern sozusagen.
Das heißt also ein Symbol dafür, dass alles, was quasi verboten ist, dann aber im Privaten, sei es dann zu Hause oder in einem Hotelzimmer, dann doch stattfindet.
Ganz genau, das ist auf jeden Fall so.
Ich blätter gerade weiter in einem großen Fotobuch über den Iran. Tausend und ein Widerspruch, so heißt dieses Buch. Es ist vom Autor Stefan Ort und 2 Fotografen. Ich habe mit Stefan Ort gesprochen. Stefan, in eurem Vorwort steht, der Iran ist ein Land, das fesselt, aufwühlt, verzaubert und wütend macht. Gehen wir das mal durch. Was hat dich am meisten gefesselt?
Generell die Geschichten der Menschen eigentlich, also zu sehen, wie die sich ihre Freiheiten erkämpfen im Geheimen und irgendwie sich teils mit dem System arrangieren, aber doch so ganz ihre Lebensfreude da nicht verlieren, das war irgendwie sehr, sehr interessant.
Wenn man sich so viel Freiheiten erkämpft und eigentlich, ich meine, ihr hattet ja die ganze Zeit irgendwie, wenn ihr jetzt mit, wenn du jetzt mit zwei Frauen oder mit einer Frau, mit der du nicht verheiratet bist, unterwegs bist, dann hat man ja immer ständig diese Angst, erwischt zu werden. Du als Deutscher hast vielleicht jetzt nicht so das Problem, aber für die Iraner ist das ja schon noch mal eine Ecke härter, weil man richtig hart bestraft werden kann, ins Gefängnis dafür kommen kann. Irgendwie hast du nicht auch das Gefühl, es gehört noch ein gewisser Mut dazu?
Auf jeden Fall, natürlich. Also für die Iraner ist es irgendwie relativ alltäglich, dass man Regeln bricht. Also gerade jetzt für die jungen Iraner, man kann es immer nicht verallgemeinern, aber also sehr viele junge Iraner brechen täglich irgendwelche Regeln und haben da einfach so eine gewisse Routine. Manchmal habe ich sogar so einen gewissen Stolz auch dabei rausgehört, wenn zum Beispiel junge Frauen erzählen, wie oft sie jetzt schon von der Sittenpolizei aufgegriffen werden. Also das ist so eine Art rebellischer Stolz, der dann auch mitspielt. Aber man darf bei dem Ganzen nie vergessen, dass das eben wirklich kein Spiel ist, das Ganze. Es ist kein Rechtsstaat und man kann auch wirklich ernsthafte Probleme bekommen, wenn man eben mit irgendwas erwischt wird.
Weil man auch dazu sagen muss, du hast wahrscheinlich eher mit der Elite auch abgehangen, ne? Also nicht mit den Menschen, die in den Provinzen vielleicht nicht mal Internet haben.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch über die Plattform Couchsurfing, dass man da eher die Mittelschicht, sage ich mal, trifft und eher Leute, die vielleicht auch so einen gewissen Bezug zum Westen haben, die ein bisschen Englisch können. Also das muss man immer dazu sagen, das ist definitiv eine Auswahl von Leuten und kein kompletter Querschnitt der Bevölkerung, den ich da erlebt habe.
Also wir hatten jetzt fesselt, verzaubernd kann man ja auch schon sagen. Was hat dich besonders aufgewühlt? Sieht man das vielleicht auf einem der Bilder?
Müsste ich jetzt überlegen, aufgewühlt. Also immer wieder eigentlich so diesen Kampf zu sehen und auch mitzukriegen, was für hochgebildete Leute dort leben, total aufgeweckt, die aber keinen Job finden wegen der aktuellen Wirtschaftslage, die sich so die simpelsten Freiheiten teilweise wünschen und da wahnsinnig eingeschränkt werden von dieser kriminellen Regierung. Und das macht einen auch fertig, wenn man das so mitkriegt. Also ich glaube, kein Mensch kann in dieses Land reisen, ohne emotional sehr tief mitgenommen zu sein von diesen Geschichten. Auch.
Dann sind wir jetzt auch bei Wut, ne?
Ja.
Welches Bild in eurem Bildband zeigt denn Wut? Oder wenn ich mir das jetzt angucken würde, könnte ich wütend werden?
Also ich glaube, dass das tatsächlich den Begriff Wut, wir haben den nicht unbedingt in einem Bild so drin. Das ist natürlich auch schwer zu kriegen. Wir waren jetzt nicht auf Demonstrationen dabei, aber es ist natürlich die Wut auf so ein kriminelles Regime. Vielleicht ist ein Foto, da sieht man so zwei Mullahs unter der iranischen Fahne vorbeilaufen und die da so ganz selbstgefällig daher spazieren. Vielleicht würde das so ein bisschen symbolisieren. Einfach die Wut auf eine so mächtige Regierung, die den Menschen so extrem ihre Freiheiten beschränkt.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du dann im Iran richtig wütend geworden bist?
Ja, immer mal wieder. Also gerade auch in so nachdenklichen Momenten, auf einer Busfahrt zwischendurch, wo ich erst anfing, die Sachen zu reflektieren. Manchmal ist man ja in der Situation drin und reagiert einfach und unterhält sich mit den Leuten und kriegt das alles mit und das Reflektieren kommt dann manchmal erst später und dann hat man irgendwie am Vorabend so eine Geschichte gehört, wo ein junger Mann mit Tränen in den Augen sagte, dass er doch einfach nur mal davon träumt, seiner Freundin in einer Bar einen Drink auszugeben. Und in dem Moment ist man so in der Situation und am nächsten Tag sitzt man im Bus und denkt sich, was ist das eigentlich für ein Irrsinn? Warum, wie kann man das den Menschen da antun? Oder wie kann es sein, dass jemand in meinem Alter so einen Satz sagt? Und das kommt dann manchmal in diesen reflektierenden Momenten.
Stefan, war es leicht, die Menschen dazu zu bekommen, sich fotografieren zu lassen? Ich meine, es gibt ja auch Bilder in deinem Bildband, wo Frauen gezeigt werden ohne Kopftuch, obwohl es eine Kopftuchpflicht gibt in der Öffentlichkeit.
Ja, da dachte ich vorher, dass das ein ganz großes Problem ist. Es gibt ja einige Restriktionen. Man darf keine Regierungsgebäude fotografieren, Atomkraftwerke, öffentliche Anlagen, Militäranlagen und dafür kann es richtig Ärger geben. Wenn man sowas weiß, hat man natürlich auch die Angst, dass das mit Menschen fotografieren ganz schwierig ist und da ist man auch sehr zurückhaltend. Aber wenn man sich ein bisschen kennenlernt und dann im Gespräch ist, merkt man ganz schnell, dass die Iraner selber extrem fotobegeistert sind und oft wird man natürlich in der Öffentlichkeit auch selber aufs Gruppenfoto erstmal gebeten. Also das ist, wenn man es eben ein bisschen dezent angeht, dann im Endeffekt immer viel einfacher, dort seine Fotomotive zu bekommen. Und auch die Frauen ohne Kopftuch, die wir da sehen, die wollen sich so zeigen, die sind stolz darauf. Also sie waren da überraschend kooperativ und haben das sehr gerne gemacht.
Jetzt, wie ist das denn für dich? Kannst du in den Iran noch einreisen?
Also ich mache es tatsächlich seit dem Couchsurfing im Iran-Buch nicht mehr, weil da so viele kriminelle Dinge vorkommen. Also jeder Regelbruch wird natürlich ganz genau beschrieben. Und ich habe einen sehr guten Freund in Teheran, der war mal im Verteidigungsministerium dort beschäftigt und kennt sich sehr gut mit dem Geheimdienst aus. Und der hat mir eben auch empfohlen, das auf jeden Fall ein paar Jahre lang zu lassen. Es gibt ein paar Blogs auch auf Persisch, die sich sehr kritisch über das Buch geäußert haben, die das eben als großen Regelverstoß sozusagen sehen. Und also das sind alles so Hinweise. Man weiß es nicht, ob es Ärger geben würde. Aber im Moment würde ich es tatsächlich nicht riskieren.
Ja, es könnte ja auch sein, dass sie dich festnehmen und versuchen, aus dir rauszupressen, mit wem du da gesprochen hast. Weil teilweise
absolut.
Hast du die Leute in deinem Buch hier anonymisiert. Gibt es denn dein Buch auf Persisch? Hat das irgendjemand übersetzt?
Es ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Es hat eine Übersetzerin in Stuttgart, hat sich einfach hingesetzt und das aus Eigeninitiative ins Persische übersetzt. 3 Monate Arbeit, jeden Abend nach der Arbeit und so, also völlig irre. Und jetzt suchen wir nach einem Verlag dafür, sind aber auch so ein bisschen skeptisch, ob es gut ist, das auf Persisch zu veröffentlichen. Also das ist so eine.
Warum?
Ja, weil es natürlich möglicherweise, wenn jemand ganz gut nachforscht, ob man muss immer so genau nachdenken, ob es doch jemand in Gefahr bringen könnte, der in dem Buch vorkommt, wenn jetzt
ich meine,
da genau recherchiert
könnt
wird.
Ihr das wahrscheinlich nicht im
genau.
Iran rausbringen. Das ist ja
das
schon
ist
mal klar.
Es gibt aber Verlage in Europa, die halt auf Persisch publizieren und die eben auch gerade diese verbotenen Werke dann rausbringen und die man natürlich dann online verbreiten kann oder die man eben im Rest der Welt kaufen kann.
Das heißt, ihr seid gerade dabei zu prüfen, ob es vielleicht Stress geben könnte für einen deiner Protagonisten, die dich ja beim Couchsurfen ja auch aufgenommen hatten. Ne?
Absolut. Und man muss einfach vielleicht dann noch mehr abändern, noch mehr verfälschen, um das ganz unkenntlich zu machen. Also das ist da immer die Herausforderung. Eine englische Version wird es auch geben im Mai jetzt. Also das wird auch nochmal interessant, was das dann für Aufsehen erregt.
Stefan Ort ist Journalist und Autor. Er hat einen Bestseller geschrieben über den Iran, Couchsurfing im Iran, und jetzt auch ein Bildband dazu rausgebracht. Heute gibt es in München dazu eine Lesung. Gibt es auch in anderen großen Städten in Deutschland, in Frankfurt, Hamburg, Köln und Dresden zum Beispiel. Die Termine gibt es auf stefan-ort.de, Ort mit TH. Danke, Stefan, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.